Personalbeben in Aue, Sportchef und Co-Trainer weg.
60 Jahre Fußballclub Magdeburg inklusive Choreo und wildem Spiel.
Außerdem Ailton in Dresden und so manche Trainerfrage im Fußballosten.
Hey, was ist denn hier los?
Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer.
Unverschämt an mir so eine Frage zu stellen, schaue ich Ihnen in die Fresse, mehr sind Sie nicht wert.
Fragen Sie mich vernünftig, kriegen Sie vernünftige Antworten.
Tut mir leid, dass ich das so sagen muss, ist einfach lächerlich.
Dreckschwein.
Im Osten geht die Sonne auf, der Fußball-Podcast von Sport im Osten.
Einen wunderschönen guten Morgen, Jungs, und einen nachträglich schönen dritten Advent wünsche ich euch. Geht's euch gut? Hallo.
Moin, Jungs.
Morgen. Seid ihr eigentlich schon in Weihnachtsstimmung?
Tatsächlich schon so ein bisschen, ja. Also mal mehr, mal weniger. Ich finde, das kommt dann so, wenn man zu Hause ist und Zeit hat, dann ist easy. Wenn man unterwegs ist, nur Stress und so, dann ein bisschen weniger. Aber ich habe mir letztens am Nürnberger Hauptbahnhof erstmal einen Glühwein auf die Hand geholt und seitdem bin ich in Stimmung.
Ohne Becher auf die Hand, krass, Alter.
Ja. Nirgendwo, ja, also ist die Weihnachtsstimmung schöner als am Nürnberger Hauptbahnhof.
Als bei Jormas.
Ja, das ist bei... Ich meine, ihr habt ja meine Bude schon gesehen und gehört, was da alles so rumsteht, zumindest im Elternhaus. Ne? Da ist Weihnachtsstimmung auf alle Fälle. Da ich dieses Jahr voll durcharbeite, muss ich sagen, versuche ich gar keine Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen. Also jetzt im Sinne von so runterfahren und so, weil ich eigentlich 21., 26., 27., 28., 29. arbeite, am 30. Spiel habe und am 2., 3. Januar auch schon wieder. Das heißt, also
Junge,
ich fackel einfach durch.
Und bist du in England oder was? Das ist doch überhaupt kein Sport zu der Zeit.
Ja, leider, der Basketball spielt durch und noch Hallenturniere sind ja auch noch und ein paar andere Events und Co. und Social, also viel los. Aber ich muss auch sagen, ich habe gestern lustigerweise Basketball gemacht und jetzt kann ich sagen, ich war so weit vorher in der Halle, wir haben vorher noch das Intro gedreht für unsere Sendung an dem Glühweinstand und ich habe mich verleiten lassen, vor der Sendung, also weit vor der Sendung, schon einzutrinken, aber ich habe dann doch auch einen Becher genutzt an der Stelle. Ja, ich muss sagen, wenn ich so durch die Innenstädte laufe, das mag ich immer total, dann komme ich schon so ein bisschen in die Mut rein. Ich weiß nicht, wie Köln so weihnachtlich, ist das da so irgendwo, Gregor, bei dir?
Hast du einen Schwibbogen vor der Tür? In Köln gibt es 1 Million Weihnachtsmärkte, das ist wirklich crazy, hier hat man eine sehr große Auswahl. Ich war auch schon auf einen paar davon. Letzte Woche, Anfang der Woche war hier so 14, 15 Grad oder so. Da stand ich da mit so einem Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, dachte auch so, jetzt auf dem Weihnachtsmarkt schwitzen macht auch nicht
irgendwas
so viel Spaß.
Irgendwas stimmt hier nicht.
Ja, ist irgendwie ein bisschen
irgendwas
komisch.
Stimmt
naja, hier nicht. Wir schweifen ab. Es ist wieder sehr viel passiert im Fußball Osten und in Folge 21 von Im Osten geht die Sonne auf, wollen wir natürlich über alles sprechen, aber nicht ohne uns vorher traditionsgemäß gegenseitig vorzustellen und deswegen fange ich an. Und zwar, wenn Messi in Indien aufläuft, dann läuft alles aus dem Ruder und es fliegen auf einmal Stadionsitze. Wenn er aufläuft, dann läuft alles super und es fliegen maximal BHs oder Schlüpper. Hallo und schönen guten Morgen, Alex Küpper.
Dankeschön, Dankeschön. Interessante Analogie. Ähnliches gilt auch für unseren sächsischen Weihnachtswichtel, Paddy Fritsche.
Ja, das ist süß. Weihnachtswichtel, wunderbar. Ich habe mich gerade schon gewundert, dass derjenige, der schon gesprochen hat, so gute Laune hat, denn heute unter anderem auch mit dabei ein Mann, der seit Freitag wirklich nicht gut schlafen kann, Leipzigs Marketingleiter Abteilung Plakate, Gregor Röhl.
Wir starten wieder natürlich gewohnt rein mit dem Blick zur Basis und seit 1, 2, 3 Folgen gibt es ja hier eine kleine Rubrik, die ich ja hier etabliert habe und dafür haben wir jetzt sogar, hat uns der liebe Toni einen kleinen Jingle gebaut und der kommt jetzt.
Was? Wie heißt ihr?
Es geht natürlich um den Vereinsnamen der Woche. Wir schauen nicht nur an die Basis, sondern auch ein bisschen in die Geschichte rein und ich darf euch diese Woche präsentieren die BSG Spanplattenwerk BSCO. Die, ja, es ist schwer, also Fleisch- und Frischeierproduktion Falkensee ist ja natürlich schwer zu toppen, aber Spanplatten.
Wir können ja mal transparent sein, ne? Wir haben ja gerade schon oft drüber gesprochen, dass das auf ein Level diese Erwartungshaltung hochgegangen hat, wie so bei Fußballfans, die in der Vorsaison Champions League Fußball sehen konnten und jetzt ist es so Abstiegskampf und dann ist so, Natürlich ist es schwer, aber ich muss sagen, es hat mir ein Grinsen entlockt. Also ich wurde abgeholt.
Also Spahn-Plattenberg-Beskow, schon 1922 gegründet, im Kreis Oder-Spree in Brandenburg. Mehrere Umbenennungen, ab 80 dann Spahn-Plattenberg-Beskow, früher mal Bezirksliga, also dritte Liga gespielt, sogar mal fast Bezirksmeister geworden, aber Stahlfino konnte halt nicht besiegt werden, ist klar. Nach der Wende Neugründung, mittlerweile als SV Preußen 90 Beskow in der Kreisliga Süd in Brandenburg. Da läuft es gerade nicht so gut. Auf Platz 12 von 14 vielleicht mal wieder ein paar Spanplatten ins Müsli tun und in der Rückrunde richtig Gas geben und deswegen gehen Grüße raus ans Spanplattenwerk. Jungs, wir fliegen mal in unsere Basisthemen rein. Als erstes möchte ich ganz kurz nochmal sagen, ich habe nochmal ein kleines Interview gelesen mit Daniel Bartnitzki. Wir erinnern uns, der Schiri aus der Partie Hansa Rostock gegen Alemannia Aachen, der nicht so einen guten Tag erwischt hatte. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Das kann jedem mal passieren, das kann jedem Schiri mal passieren. Das ist kein Grund dafür, irgendwelche Nachrichten ihm zu schreiben. Er hat gesagt, er hat einiges bekommen, an nicht nur an Kritik, sondern auch an Nachrichten, die unter die Gürtellinie gingen. Und das geht natürlich gar nicht. Und das habe ich deswegen nochmal aufgenommen, um ein bisschen Werbung zu machen für den Junior-Schiri-Lehrgang, den der Fußballverband Sachsen-Anhalt ausrichtet. Dafür kann sich jeder anmelden, der, glaube ich, ab 12 Jahre und der in einem Verein ist, der oder die. Werdet doch gerne Schiris. Man kann das sogar alles online machen bei diesem Schiri-Lehrgang. Ich habe das damals auch gemacht, musste da immer hin in Präsenz. Das war wirklich wie so ein bisschen Schule nochmal, aber richtig geil.
So Fahrschule, so in so einem U so ringsrum um so einen. Oder wie war das?
Ja, genau so. Und dann hat man da richtig Input bekommen.
Regelkunde oder was?
Regelkunde. Ja klar, man muss auch immer noch eine Prüfung machen am Ende, weil man muss natürlich eine richtige Qualifikation haben. Und dann ist das aber einfach ein toller Job. Ich habe das jahrelang gemacht. Und,
läuft die aus? Also, oder bist du jetzt zeitlebens befugt sozusagen? Also,
das ist eine gute Frage. Vielleicht gehe ich hier mal demnächst irgendwann zu so einem E-Jugendplatz und sage, braucht doch noch einen Schiri oder so, soll ich euch pfeifen? Nee, es ist wirklich wichtig,
dass Frag bitte genau das. Braucht ihr noch einen Schiri oder soll ich euch pfeifen? Das ist die semantisch richtige Frage.
Es ist früh am Morgen, hast du recht. Es ist wichtig, dass wir Schiri-Nachwuchs haben und deswegen meldet euch da gerne an, wenn ihr da Lust drauf habt. Nur so kann das ganze Niveau besser werden.
Ja, und die ganzen Internetspacken können sich mal alle zusammenreißen, das wird eh nicht funktionieren, aber wir, wie gesagt, ich habe schon mal gesagt,
nicht nur die.
Wir dürfen nicht müde werden, drüber zu sprechen, weil sonst die dumm gewinnen und diejenigen, die denken, dass es irgendwie okay ist und sich dann irgendwo cool fühlen dabei. Was ich total faszinierend fand an dem Gespann, vielleicht kurzer Einschub an der Stelle, Richard Hempel hat gepfiffen, er ist ja, also wohnt ja in Dresden, ich sage jetzt mal Dresden, auch wenn er da in der Umgebung irgendwo wohnt oder aufgewachsen ist. Und Richard Hempel hat ein überragendes Talent. Kann man
ganz
sich vielleicht
ganz mal, kurz nochmal, die Überleitung ist so, dass Daniel Bartnitzki in dieser Woche an der Seitenlinie stand Richard Hempel.
Genau.
So.
Ja. Richtig, genau. Also Bartnitzki war sozusagen am Fähnchen und Elversberg gegen Düsseldorf war es, glaube ich, ne?
Ja.
Ja, genau. Und Richard Hempel hat einen Tag davor in seiner Instagram-Story ein Video gepostet. Also gern mal reinfolgen bei ihm. Ich glaube, da kommt jetzt einiges zu Weihnachten. Der Mann kann, ist unironisch jetzt, unfassbar gut singen. Also das, was da Gregor in irgendeiner Kurve rülpst, ist nichts dagegen gegen das, was Richard Hempel da bei einem Weihnachtskonzert wirklich raushaut.
Gregor Engels gleich.
Ich habe das auch gesehen und ich muss sagen, sächsische Michael Bublé, ich hoffe, er macht das auf dem Platz genauso. Ne? Also der hat da wirklich, der war in so einer Kirche oder so und hat da wirklich ein paar Lieder getrellert.
Sich nur so angesungen, ne? so Jingle Bells, dann fröhliche Wein. Also diese ganzen Klassiker, so einfach nur so zum Soundchecken oder so.
Meinst du, der macht das auf dem Platz auch so? Du stehst im Abseits, so, komm da doch mal raus.
Du stehst im Abseits, komm da doch mal raus. Ja, ja.
Vielleicht und postet er ja wirklich
so eine rote Karte. So eine rote Karte lässt sich vielleicht auch viel entspannter geben, mit viel weniger Gegenwehr. Wenn du das einfach so hinsäuselst, wie so Marianne Rosenberg und Konsorten, so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ich könnte ihn mal fragen.
In die Kommentare bitte, geile Schiedsrichtertexte auf Last Christmas.
da geht bestimmt einiges.
Sehr gut. So, die Vereine im Osten sind alle geil und haben eine tolle Fankultur. Von wem kommt dieses Zitat? Von Max Kruse. Hätte man gar nicht gedacht. Wo hat er das gesagt? Okay. Beim Walter-Fritsch-Turnier in Dresden. wo nicht nur er war, sondern auch Ailton und Hinz und Kunz, denn da haben die Oldies gegeneinander gespielt, zum 14. Mal schon, in der Halle. Und Werder Bremen hat Dynamo Dresden als Titelträger abgelöst, im Finale 3-2 gegen Aue gewonnen. Und Max Kruse hat von toller Stimmung da berichtet und hat gesagt, dass er die Vereine im Osten alle geil findet. Und da können wir nur sagen, ja, Max Kruse, wir auch.
So, ich kann an der Stelle sagen, es gibt die Revanche-Möglichkeit in knappen 3 Wochen. Denn da ist der 26. Geraer Oldie Cup in Gera. Überraschung, Überraschung. Da ist auch Ailton wieder mit dabei für Werder Bremen. Da ist FC Bayern mit dabei. Dynamo Dresden ist mit dabei. Augsburg ist mit dabei. Rapid Wien schickt eine Legendentruppe. Richtig überragend. Und Paddy ist auch dabei am Mikrofon. Also ich habe da richtig Bock und Kugelblitz mal zu treffen. Bin sehr gespannt. Vielleicht kommt Max Kruse auch wieder mit.
Und da könnte es die Revanche geben. Kannst du mal ein paar brasilianische Phrasen ins Mikrofon dreschen?
Richtig, also ja, das war sozusagen
mehr aus zu sehen, oder?
Ja, ich habe mega Bock. Ich habe mega, mega Bock. Und wer jetzt das Turnier verpasst hat, es gibt ja jetzt einige Cups, sage ich mal, wo man auch in Gerd Schädlich Cup und in Zwickau wird da gespielt und einen Tag später, glaube ich, auch. Und am 9.1., wie gesagt, in Gera. Also geht's raus, schaut's Fußball, ja, so Budenzauber wie so als Kind, geil.
Die gute alte Hallenturnierzeit, Küppi, deine erste Erinnerung oder deine erste Assoziation bei Hallenturnier?
Meine erste Assoziation mit Hallenturnieren sind die letzten 20 Sekunden, wo immer Mucke eingespielt wurde. Und für jedes Tor, das man in der Zeit erzielt hat, gab es dann irgendwie eine Kiste Apfelschorle oder so.
Ja. Was? Das war bei uns schon nicht mehr so. Und gut, zwischen uns liegen nur 10 Jahre.
Geil. Ja, vielleicht auch, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall hat die Mannschaft da irgendwas bekommen.
Das ist schon geil. Letzte Minute halt voll Musik und ich bin da so jemand, also Musik macht in mir, mit mir extrem viel, auch im Gym oder so, auch oder auch im Weg irgendwie zur Arbeit oder zurück. Also Musik, ich kann mich richtig steuern mit Musik.
Schön, dass du Musik gerade so aussprichst wie so ein 60-jähriger Rentner.
Musik.
Oh, Musik.
Musik. Aber Musik.
Naja.
So, ja. Also Oldie-Turnier in Gerard. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Weiter am Text.
Das Stadion in Häuschen in Halle beim VfL, das musste ich natürlich hier mit aufnehmen, als meinen alten Heimatclub von zu Hause, zu dem ich immer gegangen bin, das wird gerade, soll renoviert werden, weil es ein bisschen in die Jahre gekommen und dafür werden Spenden gesammelt. Werde ich auf jeden Fall nochmal was hinschicken, weil da habe ich ganz tolle Erinnerungen dran und da muss jetzt die Musikanlage erneuert werden und irgendwelche Türen ausgetauscht. Deswegen habe ich das hier mal gerne mit aufgenommen, habe ich schöne Erinnerungen dran. Außerdem wurde das Kellerduell in der Thüringenliga Wismut Gera gegen Wacker Nordhausen schon wieder abgesagt. Erinnert ihr euch vielleicht noch dran? Im Sommer wurde das schon einmal abgesagt, weil es eine Insektenplage gab.
Ja, waren da nicht so irgendwie so widerliche dicke Larven oder so?
Ja, irgendwelche Larven haben sich da eingegraben im Elfmeterpunkt. Dieses Mal wurde es aber abgesagt wegen Witterungsbedingungen. Ja, drücken wir die Daumen, dass ihr irgendwann mal wieder gegeneinander spielen könnt. Und eine noch nicht so schöne Meldung aus Mecklenburg haben wir gelesen. Paddy, du hattest mir das geschickt, denn es gab Vorfälle,
ja,
die nicht so schön
sind. Ist richtig. Es gab Vorfälle und man muss dazu sagen, es wird pro Wochenende viel mehr Vorfälle geben, aber wir wären da nicht müde, da alles vorzulesen, was irgendwo uns entgegenfliegt. Und zwar beim MSV Pampo, die haben ein Statement gepostet, nach dem Derby gegen den FC Mecklenburg Schwerin. Das war sportlich sehr intensiv und emotional, wie auch ein Derby sein soll. Was jedoch in der Nachspielzeit in Richtung des vom Feld verwiesenen Nelson Mandela im Bochum zu hören war, ist durch nichts zu rechtfertigen. Wir verurteilen rassistische Äußerungen eines Zuschauers auf das schärfste. Rassismus, Diskriminierung und menschenverachtende Aussagen haben beim SV Pampo keinen Platz, weder auf dem Sportplatz noch darüber hinaus. Dann geht es noch ein bisschen weiter im Text, paraphrasiert, dass man den Täter kennt und alles entsprechend in die Wege leiten wird, um das mit der größtmöglichen Härte, die möglich ist in diesem Rechtsstaat, entsprechend zu sanktionieren. Ja.
Kann man auch mal sagen, also wir kriegen wirklich relativ oft solche Zuschriften, das kann man oft, ja, oder nehmen wir dann gar nicht so auf, weil natürlich, ne, wenn dir das dann jemand privat so schreibt, du weißt es nicht offiziell, kannst du auch nicht jede Woche machen, nur ich finde das, also jetzt dieses Mal finde ich das gut, dass wir es wieder aufgenommen haben, weil, wie du schon gesagt hast, darüber zu reden, das kann man eigentlich nicht oft genug machen. Plus, in diesem Fall kann man auch nochmal dazu sagen, dass der Verein direkt das bei Instagram auch gepostet hat und das outgecallt hat und so. Und das ist auf jeden Fall gut. Von daher, halte da ein bisschen die Augen offen und achte darauf. So, Paddy, du hast eine Medaille überbracht.
Ja, Olympiagold. Wäre cool. Ja, tatsächlich. Ich war in Dresden, bin ich ja häufiger mal unterwegs und habe jetzt vergangene Woche Luca Herrmann endlich mal sozusagen seine Tor des Monats Medaille August überbracht, weil natürlich haben wir auch versucht oder ein bisschen Social Stuff draus machen wollen und natürlich muss dann nicht nur Partyzeit haben, sondern auch der Verein und der Herr Herrmann und vor allem muss auch, wenn man mit Fußballvereinen zusammenarbeitet, was, ja, ihr kennt das und ich mache das ja auch im Instagram-Bereich recht regelmäßig, da ist auch immer so ein bisschen Stimmungslage fraglich und wie ist gerade so die Laune, deswegen muss auch das passen. Jetzt hat's gepasst und ich habe die Medaille überbracht und ich hatte die jetzt 7 Wochen, jetzt kann ich sagen, weil sie nicht mehr im Auto ist, ich hab diese
hast du doch gehofft, dieses, dass das niemand merkt, ne?
Ja, weltweite Unikat dieser Sportschau Todesmonatsmedaille August 25 mit Luca Herrmann. 6 Wochen in der Mittelkonsole durch die Walachei geschachert.
78.000 Kilometer, das Ding.
Ja, hat die schon zurückgelegt, weil ich wusste, wenn ich in Dresden bin mit dem Auto und dass ich die einfach nicht vergesse, habe ich die halt in die Mittelkonsole geparkt, da liegt sie halt safe, logischerweise, dass ich einfach nicht immer dran denken muss, sondern dass ich weiß, ich bin in Dresden, das heißt, das Ding ist auch mit dabei. Genau, jetzt hat er die Medaille bekommen und er sagte tatsächlich auch, dass er jemand ist, der sowas sehr gerne und wertschätzend auch postiert so in der Wohnung. Vielleicht, wenn es inzwischen ein Plätzchen gefunden hat, würden wir uns über ein Foto freuen oder über ein Video oder Podcast über eine Soundspur, wo es steht. Aber ja,
apropos, genau. Soundspur, was ist eigentlich hier mit Nasenflöte, Jingle Bells?
Ja,
kam noch nichts,
ne? Ich kümmere mich. Conny, ja, wir noch über Dynamo Dresden. Ich habe ja gesagt, ich bin da hinterher. Ich habe ja gesagt,
vielleicht auch nicht Stimmung. So ganz die Zeit im Moment dafür, ne? Das
deswegen genau.
Auch Teil der wir kommen noch drauf. Aber stellt euch mal vor, Conny Faber spielt auf der Nasenflöte was und Richard Hempel singt dazu. Dann hätten wir doch einen Full Circle Moment. Naja, vielleicht was für zwischen den Jahren.
Völlig gaga.
Ja, genau, das können wir uns ja mal für.
Als letzten Punkt habe ich mir hier notiert, Freischwinger Kilian. Küppi, bitte übernehmen.
Ja, Freischwinger Kilian. Ihr erinnert euch, letzte Woche, wir haben ja gesprochen über die Unterziehhosen, die gleichfarbig sein müssen. Und Kilian hat uns ja geschrieben, dass sein Kumpel früher einmal seine ausziehen musste und dann Freischwinger gespielt hat. Und das haben wir erzählt letzte Woche, woraufhin Kilian sich gemeldet hat. Er hat gesagt, danke für die Erwähnung, hat mich sehr gefreut. Allerdings für mich relativ bitter, weil Kollege hat das Ding sofort in den Mannschaftschat gestellt und das kostet einen Kasten. Jede Erwähnung, Podcast, TV, Radio, was auch immer, kostet einen Kasten. Jetzt haben wir ihn schon wieder erwähnt. Jetzt sind wir schon bei 2 Kästen. Das ist doppelt ärgerlich. Aber deshalb schöne Grüße an dieser Stelle an den SSV Turbine Dresden. Kilian, du kannst uns gerne mal deine PayPal-Adresse oder so rüberschicken. Dann gehen die 2 Kisten hier auf uns unter der Bedingung, dass ihr uns ein Foto schickt von eurer nächsten Kabinenparty.
Ich dachte schon, du sagst, dass ihr uns ein Foto schickt von eurem Freisch. Nee, gerne von der Kabinenparty.
Ja, gerne. Wunderbar. Also, frohe Weihnachten, Kästen auf uns und Attacke. Basis hat wieder geliefert. Jede Woche schreibt uns gerne. Das sind genau die Geschichten, die wir brauchen. Geschichten. Die machen so, das Ganze so sahnig hier.
Genau, so ist es. Sportlich hat es gut angefangen, dieses Wochenende am Freitag. Ich hatte gar nicht geschaut. Ich habe dann irgendwann mein Handy rausgeholt und in der Kicker-App gesehen, dass Union 3-1 gegen RB Leipzig gewonnen hat. Und dann dachte ich, ui, nicht verkehrt, weil Leipzig ja durchaus eigentlich gerade nach den Bayern so ein bisschen Verfolger Nummer 1 ist. Und offensichtlich hat Union aber einen guten Matchplan gefunden. Spiel ging schon im Vorhinein ganz gut los, weil RB etwas provoziert hatte. In Berlin wurden Plakate aufgehängt mit der Aufschrift Eisen rostet, Alu nicht oder irgendwie sowas in die Richtung. Ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut.
Ja, genau.
Ja, lass ich mal so stehen, diese Provokation.
Ja, na, also ich bin ja ein Provokationsfreund, ne? Aber if you talk the talk, you gotta walk the walk. Und das ist halt dann was sie natürlich gerade, machen wir uns mal ehrlich, gerade als RB Leipzig so dermaßen in die Schnauze geflogen ist, also jedweger großer Fußball-Creator, Dimi zum Beispiel, habe ich gesehen, der hat das natürlich einfach nur als Titelbild von seinem Reel zum Spieltag genommen. Und das ist natürlich dann gefundenes Fressen. Wenn es funktioniert, dann dann bist du den Walk gewalkt. So, so ist es natürlich Worst Case für RB. Die, ich würde sagen, also für mich spielen die, es ist für mich mit Abstand die zweitbeste Mannschaft, muss ich, also rein fußballerisch in der Liga. Und da muss man sagen, Baumgart, boah, also da hat er was gefunden, wie du gesagt hast.
Ja, es ist ein bisschen komisch. Also ganz kurz, um das Thema nochmal das Provokationsthema nochmal abzuschließen, die Reaktion der Union-Fans war gar nicht so verkehrt. Die protestieren ja immer, wenn RB da spielt, machen in den ersten 15 Minuten oder in den ersten 10 Minuten erstmal gar nichts. Und dann gab es auf der Gegengerade gab's ein paar Botschaften, die sich auf die eigene Geschichte bezogen haben von Union. Da stand dann sowas drauf wie DDR-Meisterschaft, DDR-Fahrstuhlmannschaft, Stadionauf- und Abbau. Also die eigenen Erfolge wurden da so ein bisschen oder die eigenen wichtigen Punkte aus der Historie wurden da so ein bisschen hervorgehoben. Und als großes Banner stand da drauf, Höhen zelebrieren und Tiefen durchstehen, statt nur den einfachen Weg zu gehen. Das war dann doch eine ganz gelungene Antwort. Und auf dem Platz ja dann sowieso, wie du schon sagst, erstens treffen die Stürmer wieder seit gefühlt 8 Jahren. Also ich glaube im September oder so gab es das letzte Mal ein Stürmertor für Union. Und tatsächlich haben ja 3 Stürmer getroffen, unter anderem Tim Skarke mit seinem ersten Tor im 55. Pflichtspiel für Union. Das ist schon auch mal eine Wucht. Und ja, Union muss man auch sagen, Freitagabend unter Flutlicht einfach eine Macht. Die haben seit 6 Jahren einfach kein Spiel mehr verloren am Freitagabend, wenn das Licht angeht. Das ist schon mal eine Nummer.
Sensationell. Ja, und vielleicht noch ganz kurz was zu dieser Spruchbandaktion, Choreo, wie auch immer. Ich fand das auch wirklich richtig stark, wie die da so ihre eigene Geschichte in den Vordergrund gehoben haben. Sie senden natürlich die Botschaft, wir sind echt, ihr nicht. Ihr habt die Kohle, ihr könnt fast alles kaufen, aber das, was wir hier haben, das könnt ihr nicht kaufen. Und dann kommen halt so Dinger, Bluten für Union, wo sie damals gespendet haben, pro alte Försterei und Stadionbau, wo die Fans wirklich mit ihren eigenen Händen dieses Stadion aufgebaut haben, um Union am Leben zu halten. Also richtig schöne, coole, hochemotionale Botschaften, die sie da gesendet haben. Das war schon richtig cool.
Hochemotional, was nur so halb am Samstag in Duisburg, da hat Erzgebirge Aue gespielt. Uiuiuiui. Ich war vor Ort, ich sag mal so, ich habe da in der ersten Halbzeit, dachte ich, boah, also lange nicht mehr so ein schlechtes Fußballspiel gesehen, dann kam aber die zweite Halbzeit noch dazu.
Und du wurdest doch nochmal so stark.
Bevor wir da sportlich und ja so ein bisschen reingehen, was auf den Rängen und so auch passiert ist, vielleicht fangen wir mal an mit dem auch emotionalen Vorkommnis unter der Woche, erstmal in Aue. Es hat nämlich ordentlich geknallt. Matthias Heidrich und der Co-Trainer Emmerich müssen gehen. Unter der Woche eine relativ, ja, für mich fand ich doch überraschende Entscheidung der Trainer. Jens Hertel wird gestärkt und kriegt mit Lars Fuchs einen neuen Co-Trainer an seine Seite. Hat euch das auch so überrascht? Habt ihr das kommen sehen? Mal ganz kurz eine Einschätzung. Küppi, wie hast du das aufgenommen?
Na, kommen sehen habe ich es auf gar keinen Fall. Das ist ja schon eine besondere Variante, die sie sich da im Erzgebirge jetzt überlegt haben. Also hat mich tatsächlich schon überrascht, nachdem ja im Vorfeld schon der Druck aufgebaut wurde. Gefühlt auf Jens Hertel. Es wurde gesagt, jetzt zählen nur noch Punkte, Mehrzahl, dann gibt es nur das Unentschieden gegen Ingolstadt, dann gibt es die Krisensitzung und am Ende kommt dabei raus, dass Jens Hertel halt bleibt und die anderen gehen müssen. Ich wundere mich so ein bisschen, man hat sich ja am Ende gegen Jörg Emmerich als Co-Trainer entschieden und Matthias Heidrich hat dann gesagt, ich möchte diese Entscheidung nicht mittragen, sicherlich auch ein bisschen aus alter Verbundenheit. Und hat dann gesagt,
haben ja beide zusammen gespielt für
genau, Aue. Genau, beide große Zeiten geprägt im Erzgebirge. Und dann hat er gesagt, unter den Umständen möchte ich das so nicht mittragen, woraufhin dann die Gremien gesagt haben, okay, dann gilt das jetzt auch für dich, diese Freistellung. Schon bemerkenswert das Ganze, weil es ja so ein bisschen den Fokus wegschiebt und diese Position des Co-Trainers so eklatant wichtig geworden ist da plötzlich in dieser ganzen Debatte.
Komisch, ne?
Ja, und ich finde auch, also im Kicker zum Beispiel war zu lesen, Aue stärkt Hertel den Rücken, so sinngemäß. Ich weiß nicht mehr ganz genau den Wortlaut. Und das finde ich gar nicht. Also wenn der darf natürlich weitermachen, aber wenn der Präsident Thomas Schlesinger dann im MDR-Interview sagt, uns wurde keine vernünftige Alternative für einen Trainerwechsel angeboten, zum Beispiel. Oder wenn er sagt, mehr oder weniger wörtlich, die Defizite, die auch Jens Hertel hat, die wollen wir jetzt wettmachen mit einem neuen Co-Trainer. Dann finde ich nicht, dass das auf etwas einzahlt, dass der Trainer gestärkt wird. Ganz im Gegenteil. Ich finde, dass du ihm damit im Grunde komplett die Beine wegziehst, weil plötzlich alle nicht mehr über Jens Hertel als Cheftrainer sprechen, sondern nur noch darüber, was Lars Fuchs als neuer Co-Trainer leisten kann. Schon bemerkenswert, diese Vorgänge.
Ich hatte sofort, als die Meldung kam, ganz viele Gedanken. Erstmal hat Matze Heidrich nicht heute Geburtstag und er hatte Geburtstag. Ja. Riesengeschenk an der Stelle. Das Zweite, was ich mir gedacht habe, ich hatte, ja, also das kommt auch mit dazu.
Ja,
das Zweite, was ich als Gedankengang mit dazu hatte, war, ich hatte richtige Borussia Dortmund-Vibes. Schattentrainer Lars Fuchs, so ein bisschen äquivalent Nuri Sahin, Edin Terzic-mäßig. Weil ich mir das nicht vorstellen kann, wenn du den neuen Impuls eines neuen Trainers, ob Co- oder Cheftrainer, voll ausnutzen willst, musst du ihm zweifelsohne jetzt die Gewalt darüber geben, was trainiert wird. Und es fühlt sich für mich alles so an, als ob Jens Hertel noch Pressekonferenzen machen darf und zum Radiointerview und TV-Interview muss nach dem Spiel. Aber Lars Fuchs eigentlich jetzt, ich kann es nicht belegen, ist nur ein Gefühl, aber Lars Fuchs sozusagen jetzt der starke Mann ist oder aufgebaut wird. Auch wenn das eine Personalie ist, die, so hört man es ja auch im Erzgebirge, schon irgendwie lange rumwabert oder auch Jens Hertel natürlich da einfach Verflechtungen mit hat, mit ihm auch eine erfolgreiche Zeit hatte. Also da gibt es sozusagen
ja,
auch...
Können wir ja kurz sagen, ne? Also er ist als Trainer mit Lars Fuchs als Spieler aufgestiegen,
genau,
damals.
Aufgestiegen
Lars
mit Fuchs, Magdeburg.
Aufstiegsheld, Magdeburg, ja. Auch getroffen,
genau.
Gegen Offenbach damals. Und so, das heißt, ganz kurz, weil du das schon angedeutet hast, Paddy, können wir auch konkret machen, in seiner Zeit in Rostock war das auch schon mal so im Gespräch hinter den Kulissen, ob Lars Fuchs da vielleicht schon dazu stößt.
Ja, ja, und das ist halt dann, ne, also wie gesagt, mir hat das sofort diese Vibes gegeben von, boah, irgendwie Schattentrainer und ganz komisches Gefühl, gerade auch mit den Aussagen vom Präsidenten eben mit dazu. Und Matthias Heidrich, und das würde ich gerne zur Diskussion mal freistellen, kein Sportdirektor dieser Welt hat nur Glücksgriffe. Aber ich finde, die Arbeit von Matthias Heidrich, seitdem ich mich ein bisschen intensiver mit Aue beruflich beschäftige, seit 2 Jahren, einfach gut für die Mittel, die er zur Verfügung hat. Er hat natürlich auch Leute geholt, die nicht funktioniert haben. Er hat aber auch mit diesen Mitteln unter anderem einen Mika Clausen geholt. Ein Riesenstil aus der Regionalliga Nord von St. Pauli 2. Er hat Maxim Burkhardt geholt. Vor der Verletzung hat er auch dauerhaft gespielt. Pascal Fallmann hinten links ist eine eminent wichtige Personalie auf der linken Defensivseite. Ullmann von Hannover 2 hatte mehrere Angebote. Tristan Zobel hat gesagt, ich komme nach Aue per Laie und nicht irgendwo anders hin, weil ich mich da super entwickeln kann, obwohl er auch andere Angebote hatte. Du hast einen Julian Guthaut, der einen richtigen Schnack hat am Fuß, wenn er mal gesund bleibt, der zocken kann. Also das sind schon so viele Namen, wo ich sage, da hat so viel funktioniert mit den geringen Mitteln, die Erzgebirge Aue zur Verfügung hat. Und dann immer auf diesen Stürmer einzudreschen, der irgendwo wie gefehlt hat. Ja, Günther Schmidt hat seit 4 Jahren nicht getroffen, vielleicht in Liga 3, aber hat es auch schon nachgewiesen davor, dass er es kann und dass er auch, sage ich mal, trotzdem gewisse Qualitäten hat, eben gegen den Ball vor allem und auch was so das Mitrütteln der Mannschaft angeht. Er hat auch die Erfahrung einfach mit dabei. Also da waren jetzt aus dem Stegreif, waren das jetzt 6, 7, 8 Transfers, wo ich sage, die waren ja jetzt nicht uns beschissen, sondern die waren elementar teilweise für das Spiel von Erzgebirge Aue. Und ich muss sagen, ich habe die Generalkritik an Matthias Heidrich in dieser Schärfe überhaupt nicht nachvollziehen können, weil er für mich von außen betrachtet eigentlich dafür einen zu guten Job gemacht hat.
Ja, also ich kann das nur, kann das eigentlich nur bestätigen. Es ist überhaupt nicht, also wirklich das Gegenteil von easy, überhaupt Spieler ins Erzgebirge zu locken, plus noch dafür zu sorgen, dass sie auch da bleiben, weil das eben nochmal eine besondere Region ist, weil das einfach eher so ein bisschen provinziell ist da. Von daher würde ich das komplett unterschreiben, was du gesagt hast. Ich meine, ich kenne ihn auch ein bisschen persönlich durch den durch die Arbeit am Aue-Podcast, an der Doku, die ich gemacht habe letztes Jahr, und fand ihn einfach, hat so sehr klaren, sehr zielgerichteten Charakter, der auch immer sehr präsent ist, immer an der Seitenlinie irgendwie mit dabei. Ich fand auch eigentlich, dass so die Zusammenarbeit zumindest nach außen hin mit ihm und Hertel irgendwie ganz stimmig wirkte. Und Ja, ich verstehe generell so ein bisschen, gerade in dieser Situation, einfach diese Entscheidung nicht so richtig, weil, und da kann man vielleicht mal ganz gut jetzt auch überleiten aufs Sportliche.
Gregor, ganz kurz noch einen Satz noch zur Kaderplanung. Paddy hat ja schon viel gesagt, alles richtig, und ich glaube, diese Position des Stürmers, die ist natürlich unheimlich schwierig und elementar, weil du hast diese Personalie Marcel Bär, wo du weißt, der wird fehlen bis September, Oktober, vielleicht November. Dann kommt er aber wieder, wahrscheinlich, vielleicht auch ein bisschen später, wie auch immer, aber irgendwann ist er wieder da. Wie gehst du damit um, wenn du weißt, du hast da eine klare Nummer 1, die funktioniert und die extrem wichtig ist für die Mannschaft und musst ihn jetzt aber für 3, vielleicht 4 Monate ersetzen? Holst du da einen, der dann auch den Anspruch hat, immer die 1 zu sein, der ein richtiger Stoßstürmer und ein richtiges Alpha-Tier ist? Oder sagst du, wir holen jetzt einen, der es auch kann in der dritten Liga, der dann aber auch ein Spieler ist, der, wenn Marcel Bär wieder fit ist, zurückgeht in die zweite Reihe? Diesen Twist hinzubekommen und da den richtigen zu kriegen, der 3, 4 Monate funktioniert und dann aber bereit ist, zurückzugehen, das ist halt super undankbar, weil du kannst auch nicht sagen, wir gehen jetzt in die Vollen und holen einen neuen Stürmer, der richtig kostet, dementsprechend auch, wenn dann Marcel Bär wieder da ist. Also war schon eine undankbare Aufgabe, muss man sagen. Und
ich muss dich nochmal umdrehen, entschuldige bitte.
Ganz kurz, das Ganze gepaart mit dem ganzen Verletzungspech, was noch dazu kam, sorgt natürlich dafür, dass da im Erzgebirge dann eins zum anderen gekommen ist.
Das ist das eine, und dann können wir gerne ins Sportliche reingehen. Wer hat denn Marcel Bär geholt? Als Topstürmer in der dritten Liga, als einer der erfolgreichsten Torschützen dieser Liga in der kompletten Geschichte, als mehrfachen Torschützenkönig, das war auch schon Matthias Heidrich als sportlicher Leiter. Also nur dazu. Also auch den hat er eben gelotst, aus München heraus, von 1860 heraus, ins Erzgebirge, in die Provinz, wie du es so schön gesagt hast, Gregor. Deswegen, also das ist, ich verstehe es nicht. So, gern jetzt, entschuldige.
Gregor, ganz kurz, bevor wir zum Sportlichen in Duisburg gehen, hab ich auch nochmal, auch ganz interessant, dass jetzt zumindest erstmal übergangsweise wer geholt wurde? Steffen Ziffert. Fand ich auch interessant, eine interessante Personalie, dass der 2016 sehr, sehr unvermittelt irgendwann gehen musste, selber nicht so richtig wusste, warum, beziehungsweise niemand so richtig wusste, warum er gehen musste, unter Helge Leonhardt damals noch. Der kommt jetzt wieder und übernimmt erstmal. Fand ich auf jeden Fall.
Als Berater, ne? Also als Berater. Er wird nicht langfristig der neue Sportchef, sondern er ist erstmal nur Berater. Ich vermute mal für die Phase, in der wirklich da eine Vakanz herrscht.
Ja. Werden wir auf jeden Fall beobachten. So, was seid ihr so für Typen, wenn ihr im Stadion seid, so freizeitmäßig, ne? Setzt ihr da in der Weihnachtszeit bei so Spielen, setzt ihr da gerne so eine Weihnachtsmannmütze auf und geht mit der ins Stadion oder eher nicht?
Du, nicht nur im Stadion.
Sitzt sie immer auf?
Du?
Warum stelle ich die Frage? Ich habe in Duisburg sehr viele Leute gesehen mit so einer blau-weißen Weihnachtsmütze, einfach so bei diesem Spiel. Und ich dachte so.
Stimmt, du hast recht.
Ob ich das, also ich, ist natürlich witzig, aber so unironisch dann das ganze Spiel die Mütze auflassen? Ich weiß es nicht.
Ironisch.
Keine Ahnung.
Also wenn es kalt ist, ist.
Ja, was heißt, wenn es kalt ist? Die hilft ja auch nicht, wenn es kalt ist. Die wärmt dich ja nicht. Das sind ja immer so
2 Millimeter
Mützen. So dünne Mützen. Naja, die wurden, glaube ich, in Duisburg verkauft am Wochenende für einen guten Zweck. Das war auf jeden Fall
dann ganz, dann super. Dann würde ich auch eine aufsetzen.
Dann würde ich natürlich auch eine aufsetzen. Ich war da, Leute, Duisburg im Dezember. Es war sehr grau. Es war relativ kalt, aber zum Glück hat es dann auch angefangen zu regnen. Und ja, hab da ein Spiel gesehen, was wirklich, boah, Junge, das war wirklich teilweise echt ein Krampf von beiden Seiten. Ich glaube, am Ende unterm Strich kann Aue sehr glücklich sein mit dem Punkt, den sie da geholt haben. Ein ziemlich gut aufgelegter Luis Lord, der da 2, 3 Dinger richtig gut rausgekratzt hat. Ja. Also ich glaube, auf den kann man echt gespannt sein, wie der sich noch so entwickelt in seiner kommenden Zeit. Auch gut fand ich, und das rundet mein ganzes Stadionerlebnis da so ein bisschen ab. Irgendwann wurde die Zuschauerzahl durchgesagt, 18.000 irgendwas, und neben mir war gleich einer von Lokalmedien oder vom Verein, auf jeden Fall aus der Region, der sagt, boah, das ist Minusrekord.
Aber ist stark, ne? Musst du sagen, das spricht stark. Schon für den MSV. Ja. 18.000, ja, boah, das ist Minusrekord.
Ja.
Hut ab. Ja. 23.000 haben sie, glaube ich, ne? 23.000 im Schnitt, boah, ziemlich genau. Und damit 10.000 mehr als in der letzten Drittligasaison. Musst du dir mal vorstellen, 10.000 mehr als in der letzten Drittligasaison.
Das ist
crazy. Und so viele wie seit der letzten Bundesligasaison nicht mehr.
Ja. Krass, ja, also es ist natürlich trotzdem immer schön. Also die Leute lieben den Fußball da und ja, also das Spiel hat wirklich nicht so viel hergegeben. Duisburg muss am Ende da eigentlich gewinnen. Aue nach vorne wirklich, das war wirklich gar nichts.
Also ich hab mich ja 90 Minuten mit Lutz Lindemann da durchgearbeitet im MDR. Und es war wirklich harte Arbeit.
Ja,
so sagen.
Also da ging wirklich nichts. Gut hinten reingestellt, irgendwie ein bisschen Glück gehabt, aber nach vorne, puh, also keine Idee, gar nichts. Dann, weiß nicht, wie du es gesehen hast, dann nimmt Hertel irgendwie in der 60. oder 65. oder sind dann Mika Clausen auch noch raus, der meiner Meinung nach da irgendwie so ein bisschen der Einzige ist, der kreativ noch ein bisschen was, noch ein bisschen Wind gebracht hat. Aber das war auf jeden Fall, naja, nicht so schön anzusehen. Glücklicher Punktgewinn auf jeden Fall für Aue. War natürlich auch wieder ein bisschen traurig, die ganze Kurve da zu sehen, ohne Fahnen. Die Szene kam zumindest, glaube ich, in der 19. Minute oder so, kamen die dann auf einmal alle rein, haben dann auch ein bisschen angefangen zu supporten, aber nicht durchgängig. Es ist alles halt so ein bisschen so eine vage Situation und um da jetzt nochmal den Bogen zu spannen, verstehe ich das alles nicht so richtig, auch mit diesen Personalentscheidungen, um diesen Verein. Und das hat sich da am Samstag auch wieder so gezeigt. Es liegt da so ein Schleier drüber. Also über der Mannschaft, sportlich, von der Führung her, aber auch in der Kurve. Es liegt so ein kompletter Schleier drüber. Und ja, man merkt das richtig so. Es ist wie so eine die strahlen das so richtig nach außen aus. Es weiß niemand so richtig, wohin. Es gibt kein Selbstvertrauen. Fallmann und Malone haben sich irgendwann in der ersten Halbzeit voll angekackt. Also wirklich so über eine Minute lang oder so. Also das ist so, puh, da ist richtig Alarm irgendwie.
Ja, so eine ganz komische Gemengelage, die da vorherrscht, das stimmt.
Ja, machen wir ein 0-0 vielleicht nicht fetter, als es ist, weil ich habe es auch gesehen und von mir aus können wir uns auch in Schlitten setzen, eine Station weiterfahren. Also das war wirklich, boah.
Ja, nächste Woche müssen wir noch ganz kurz unser Tippspiel aufarbeiten, glaube ich, ne?
Ah, stimmt, wir haben es ja getippt.
Ja. Paddy, ich habe 2-0 gesagt für Duisburg. Ja, Tendenzkönig ist am Versagen aktuell.
Gregor genießt es. Gregor genießt es. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin ein bisschen genervt von Jamilo Collins, der in der 90. Minute die erste echte Torchance hat für den FC Erzgebirge Aue und sie nicht verwandelt. Ich habe 0-1 getippt. Ich habe letzte Woche noch gesagt, komm, ich mache jetzt mal, auch wenn es extrem unwahrscheinlich ist, Außenseiter-Tipp, 0-1 und dann 90. Minute oder Nachspielzeit. Und dann kommt in der 90. der Collins eingewechselt. Aus 16 Metern darf der da drauf nageln und trifft nicht mal das Tor. Kann nicht wahr sein, ey. Und so trifft am Ende Gregor die Tendenz.
Ja, ich habe 1-1 getippt und ich weiß nicht, wir müssen mal die Punkte checken von der Tabelle. Ich habe sie gerade nicht vorliegen, aber naja, das reichen wir auf jeden Fall nach. Nächste Woche spielt Aue dann zu Hause gegen Schweinfurt, gegen den Tabellenletzten und ich habe es getauft, den Weihnachtsspieltag. Ich glaube, die müssen, also da sind auf jeden Fall 3 Punkte, die unter den Baum gelegt werden müssen, unumgänglich im Erzgebirge.
Ja, unbedingt. So. Also Schweinfurt hat ja gestern auch noch gegen Havelse verloren, zu Hause. Stehen jetzt bei 6 Punkten nach 18 Spieltagen. Also das Ding, das ist so ein absoluter Pflichtsieg. Mehr Pflichtsieg geht nicht.
So ist es. So, wir schauen mal noch ganz kurz auf unsere anderen beiden Vereine in der dritten Liga, die wir natürlich auch immer verfolgen. Energie Cottbus hat am Sonntag verloren in Wiesbaden. Mit 1-3 und ja, ehrlich gesagt, gab es danach eigentlich fast nur Diskussionen um ja, die Schiedsrichterin, das, was wir eigentlich so ein bisschen gerne vermeiden würden, vor allem jetzt auch nach dem letzten Wochenende und so. Also es gab wieder fast nur Diskussionen über die Schiri-Leistung. Ich werde da so ein bisschen müde, irgendwie darüber zu sprechen. Natürlich muss man es machen. Weiß nicht, wie habt ihr es gesehen? Küppi, was sagst du?
es ist schwer zu beurteilen, finde ich. Also Davina Lutz hat gepfiffen und war danach ja wirklich in aller Munde. Es gibt da Interviews von Spielern, die ihr die Drittligatauglichkeit absprechen, vom Präsidenten vom FC Erzgebirge, Sebastian Lemke, vom FC Energie meine ich natürlich, der richtig aus sich rausgeht, so habe ich den auch noch nie erlebt, ehrlicherweise, so emotional. Und ich glaube, dass man das in dieser Form nur nachvollziehen kann, wenn man wirklich das Spiel über 90 Minuten gesehen hat. Weil das, was ich gesehen habe, war, dass sie keine krasse Fehlentscheidung getroffen hat. Strittige Entscheidungen, ja, aber nichts so richtig Krasses, was falsch war. Also zum Beispiel dieser Elfmeter, dieser Handelfmeter, den Cottbus nicht bekommt. Das finde ich richtig, den nicht zu geben. Der liegt am Boden, der ist gerade gegrätscht, da guckt der Arm halt weg. Und der Ball geht ja nicht mal direkt an den Arm, sondern er bekommt ihn während der Grätsche erst an den Kopf, dann an den Arm. Also da bin ich wirklich weit davon entfernt zu sagen, dass das ein klarer Elfer ist. Mhm. Dann rennt Pelivan, der schon gelb hat, 15, 20 Meter auf sie zu. Nicht so richtig impulsiv und aggressiv. Er geht auch nicht zu nah ran. Aber allein diese Bewegung in ihre Richtung mit Abwinken und Wut demonstrieren reicht schon, dass sie mittlerweile, und das war ja auch der Hauptkritikpunkt von Pele Wollitz, dass sie mittlerweile, ihr kennt alle die Kapitänsregel, nur noch die Kapitäne dürfen sich beklagen, dass sie halt sagt, okay, unter den aktuellen Gegebenheiten, so wie die Regeln sind, ist das gelb. Und da finde ich, sollte man nicht Davina Lutz den Vorwurf machen, sondern Pelivan. Emotionen ja, aber bei allem Respekt, wenn ich gelb habe, dann renne ich doch nicht 20 Meter auf eine Schiedsrichterin zu. Ja. Dann drehe ich mich um und mache meine Geste und kotz ab und schrei vielleicht mal in die Luft. Was weiß ich, keine Emotionen rauslassen, ohne mich selbst in Gefahr zu bringen, vom Platz zu fliegen. Deswegen, ich glaube schon, sie bekommt auch beim Kicker nur die Note 4,5. Ich glaube schon, dass da einiges schiefgelaufen ist. Aber so dramatisch, wie es von einigen Akteuren dargestellt wurde, wenn ihr zum Beispiel die Drittligatauglichkeit per se abgesprochen wird, das ist mir dann doch deutlich
zu viel. Das geht auch nicht.
Das ist nicht in Ordnung.
Das kann man irgendwie dann in der Kabine besprechen oder so, aber das muss nicht vor dem Mikrofon passieren. Und da muss man auch manchmal so ein bisschen aufpassen, wie so, also der Präsident hat ja von einem Skandal teilweise sogar gesprochen, da muss man auch so ein bisschen in seiner Wortwahl mal so ein bisschen gucken, also, ne, was so ein Skandal ist und ne, das ist schon teilweise, muss man da echt ein bisschen schauen, wie doll man da austeilt, also gerade ja, in dieser Situation jetzt,
wo 100%.
Wir über Schiris reden. Also.
Ich fand Pele Wollitz, ich habe die Pressekonferenz nicht gesehen, aber das Interview nach dem Spiel, da fand ich ihn extrem angenehm, weil er zum einen gesagt hat, ich konnte mit der in der Halbzeit darüber sprechen und ihr Umgang mit mir, das war ja Hauptkritikpunkt an vielen anderen Schiedsrichtern, zu arrogant, gehen nicht auf die Akteure ein und so weiter, hat er gesagt, das war bei ihr gar nicht so. Die hat sich sofort im Dialog gestellt, ist da vernünftig mit mir umgegangen und so weiter. Das hat sehr viel Emotionen rausgenommen, sagt Pele Wollitz. Und ist dann, finde ich, auch in seiner Bewertung sehr fair, weil er zum Beispiel sagt, wenn der Pelivan auf sie zuläuft, die Regel ist, wie sie ist, und sein Problem ist nicht ihre Entscheidung, sondern die Tatsache, so stellt er es dar, dass Schiedsrichter kein Fingerspitzengefühl mehr haben dürfen. Hm. Dass sie gar nicht in der Lage ist zu sagen, das ist für mich jetzt nicht so wild, ich lasse ihn jetzt mal davonkommen, weil der hat eh schon gelb, weil da auf der Tribüne ein Schiedsrichterbeobachter sitzt und die Regel ist, wie sie ist. Und wenn sie die Regel nicht umsetzt, dann bekommt sie eine schlechte Bewertung. Das ist die Darstellung von Pele Wollitz. Und das finde ich ganz fair eigentlich, sie da nicht in die Schusslinie zu stellen, sondern zu sagen, die Regel, wie sie gemacht ist und das Ganze drumherum hat auch mit dazu geführt, dass wir am Ende mit ihrer Leistung nicht zufrieden waren. Also das fand ich von Pele sehr fair und sehr angenehm. Und ja, am Ende ist der Frust von Energie Cottbus in weiten Teilen nachvollziehbar. Der Ton war es dann phasenweise nicht.
Ich finde es halt ganz spannend. Ne? Ich sitze ja, ich habe schon mal erzählt, glaube ich, ich sitze ja in Dresden, eigentlich in nahezu allen Spielen auf meinem Kommentatorenplatz neben dem Schiedsrichterbeobachter, der auch in Aue viel mit da, also der für die ganze Region sozusagen ja zuständig ist, häufig in Dresden sitzt und dann, also Aue und Dresden haben diese Saison fast immer sozusagen im Wechselheimspiel, das heißt, er ist bei beiden dann meistens vor Ort. Und über die Zeit hat man auch mal so ein bisschen Draht aufgebaut und versteht sich gut und kann sich auch mal ein bisschen über mehrere Dinge unterhalten. Und ich finde schon, dass, also einer jetzt von, ne, um Gottes Willen, aber dass er, also derjenige legt schon drauf Wert, ne, auf dieses Fingerspitzengefühl und Co. und auf diese, eben dieses, diesen Mut, eigene Entscheidungen zu treffen. Und weil ich das ihm auch schon mal gesagt habe, dass natürlich, also dass es auch mein Gefühl ist, dass mir immer mehr Spieler sagen, dass so dieses, natürlich diese Kapitänsregel schützt auf der einen Seite, dass nicht jetzt 11 Mann auf dich zurennen und dich voll pölen mit irgendeiner Scheiße, aber dass es schon das Gefühl gibt, ja, naja, aber dass es schon das Gefühl gibt, dass es eben, wenn du, ich will jetzt nicht tiefenpsychologisch werden, aber wenn du Menschen Macht gibst, ist der Drang dazu, Macht auszunutzen über einen längeren Zeitraum immer größer, größer, größer. Ne? Das Milgram-Experiment zum Beispiel belegt das ja eindrücklich, die Geschichte mit den Wärtern und mit den Gefängnisinsassen. Menschen können mit Macht nicht umgehen. Und Macht, jetzt mache ich es ganz groß, ne? Macht macht nur Spaß, wenn man Macht missbraucht. So, sagt ja auch die Philosophie Betty, beispielsweise.
Betty dreht nein, die ganz aber, großen Räder.
Nein, aber wenn man es wieder auf den Fußball adaptiert, ich will auch auf der anderen Seite bei allem Respekt gegenüber Schiedsrichtern nicht sagen, dass es da nicht dass es da keinen gibt, dem sich auch ein bisschen gefällt. Mal so sich auch mal so zu wehren sozusagen und so ein bisschen eben ein kälteres Gesicht zu zeigen und eben gar nicht Fingerspitzengefühl haben zu müssen. Ich stelle es zumindest mal zur Diskussion, dass es sowas auch mal gibt und dass sich das auch mal vielleicht wie eine Art Genugtuung anfühlen kann, wenn man sich über Jahre nur zusammenschreien lässt auf dem Platz und keine Handhabe hat an gelben und roten Karten und das jetzt mal sozusagen ein bisschen in Anführungszeichen unbewusst zurückgibt.
Der Machtmissbrauch der Lawiner Lutz.
Ja, das hast ja, also ich wollte es jetzt auch gar nicht so, das sollte jetzt gar nicht so philosophisch werden, mein Gott. Wie fange ich das jetzt wieder ein? Energie Cottbus verpasst die frühzeitige Herbstmeisterschaft. Zwei ostdeutsche Aufsteiger in der dritten Liga. Hier habt ihr es zuerst gehört. Hansa Rostock gewinnt nämlich klammheimlich und beim VfB Stuttgart 2 und ja, schiebt sich da so langsam hoch Richtung Aufstiegsplätze. Naderi macht ein wunderschönes Kacktor. Wie hat er den da reingemurmelt? Keine Ahnung, weiß er, glaube ich, selber nicht. Wird, glaube ich, gerade umworben von mehreren Zweitligisten, aber von Rostock wird ihm da ein bisschen der Riegel vorgeschoben. Wir werden das weiter beobachten. Bevor wir jetzt zur großen Geburtstagsfeier in der zweiten Liga gehen, sei noch gesagt, dass Hansa dieses Jahr ja auch 60 Jahre alt wird und ich habe einen. Die haben jetzt vor kurzem schon mal so ein Jubiläumstrikot rausgehauen. Ich habe einen sehr schönen Film gesehen im NDR, ich glaube hier Sportclub Story oder so, über 60 Jahre Hansa und was der Verein bedeutet für die Region. Kann man sich mal reinziehen, ist sehr interessant, macht Spaß. So.
Aber Gregor, du hast doch auch mal, um mal ganz kurz persönlich zu werden, du hast doch auch eine Freundin, oder nicht? Ich sehe dich immer nur beim Fußball oder du erzählst, dass du in irgendwelchen Fußballausstellungen warst oder einen Fußballfilm geguckt hast. Macht ihr auch mal was zusammen? Geht ihr mal einen Glühwein trinken oder so?
Also man kann auch trotzdem Filme, also man kann auch Filme schauen.
Ja, komm Schatz, heute mal Hansa-Historie.
Heute mal Hansa-Historie.
Entschuldigung. Leute, ich bereite hier halt unser Format, bereite ich halt ausgiebig und gewissenhaft vor.
Sehr gewissenhaft.
Das stimmt, sehr, sehr gut, Gregor.
Möchte jetzt hier allen Menschen eben die Empfehlung geben, dass es einen tollen Film darüber gibt. Das ist auch nicht nur Fußball, sondern der sagt natürlich auch sehr viel darüber aus, was zum Beispiel der Fußball über den Sport hinaus wieder identitätsstiftend sein kann, wieder eine Region prägen kann. Und da können wir jetzt mal wunderschön überleiten auf den Geburtstag vom 1. FC Magdeburg, denn der wurde am Wochenende gefeiert. 60 Jahre sind sie alt geworden und da gibt es auch einen schönen Film zu, erzähle ich euch gleich auch noch was von. Aber erstmal, bevor wir da über das Sportliche reden, möchte ich mal kurz über dieses gesamte Happening reden und wie ihr das zum Beispiel fandet, wie einfach dieses Event begangen wurde so in Magdeburg. Habt ihr das auch wahrgenommen? Habt ihr das verfolgt? Wie habt ihr das gesehen?
Ich hatte Radiosendung am Samstag von 13 bis 18, da liegen also auch die Zweitligaspiele drin. Und habe es in Konferenz geguckt, nicht im Einzelspiel, was ich mal hätte gerne gemacht, wahrscheinlich jetzt retrospektiv. Deswegen, also ich habe es ohne Ton geschaut, was gesagt worden ist, weiß ich entsprechend nicht, aber ich fand, die Choreo hat mich unglaublich abgeholt und ich konnte mir vorstellen, wie es klingt in dem Moment im Stadion. Zum Spiel kommen wir gleich noch sicherlich. Ich fand den Rahmen rein choreografisch Ja. Wir haben eigentlich auch eine Rubrik dafür, ne, Jungs?
Ja, komm, die hauen wir raus.
Ostkunst.
Ja, also wenn das nicht Ostkunst ist, so eine 60-Jahre-Feier, dann weiß ich es auch nicht. Wunderschöne Choreografie im ganzen Stadion, einmal herumgezogen, mit Fähnchen waren es, glaube ich, ne, meine ich erkannt
blaue,
zu haben.
Ja, Fähnchen, ja.
Genau, die dann auch noch unter anderem das 1965 ergeben haben, also das Gründungsjahr. Das fand ich top gelungen. Woran ich mich stoße, und ich weiß, warum das so ist, bevor jemand sagt, ja, das sind die Stadtfarben, Junge, ist dieser einfache grün-rote Streifen, Querstreifen auf der Brust, sozusagen diese Art Jubiläumstrikot. Ich finde, da kann man mal auf die CD, auf die Corporate, aufs Corporate Design komplett scheißen und einfach mal komplett in grün und rot spielen, wie auch der SC Magdeburg zum Beispiel, die Handballer. Fand ich vom Trikot her, haben wir einfach schon vieles, viel Besseres gesehen. Auch schon in dieser Saison, was Jubiläumstrikots angeht. Das fand ich nicht so hübsch, um nicht zu sagen, maximal für mich eine 4- an der Stelle.
Echt, ja?
Darf ich mich wieder steinigen? Cool, ja, ich fand es überhaupt nicht gut. Nee, aber es ist ja schön, also Geschmacksfrage.
Kritik.
Also, ich finde 4 Farben ist dann so A, zu viel auf einem Trikot, aber das driftet jetzt wirklich ganz weit ab, aber ich fand das irgendwie nicht cool umgesetzt, weil warum ja, ich, nee, muss ich leider sagen, muss ich wirklich leider sagen, liebe Grüße trotzdem nach Magdeburg.
Naja, wäre ja auch schlimm, wenn uns das allen, wenn das allen immer gefallen würde, ne?
Aber Küppi, was hat dir denn gefallen daran?
Ja, ich finde das eigentlich cool, Vereinsfarben und dann so relativ dezent angedeutet eine Hommage an die Stadt. Vielleicht kannst du die noch ein bisschen schmaler machen, diese 2 Streifen da in Rot und Grün, aber grundsätzlich fand ich die...
Aber zum Beispiel Jena, ne? Jena hat ja komplett... Jena hat komplett auf die Vereinsfarben geschissen und das Sonnertrikot, das war so, da waren wir uns ja hier einig im Podcast, das war so überragend geil gemacht in diesem rostigen Rot mit Schott im Wappen und so, weißt du, und also das war viel cooler umgesetzt und viel mutiger auch und fand ich optisch halt viel stimmiger, so hast du halt das normale Trikot mit einem Querstreifen drin. Gregor, ja. Was sagst du?
Ich fand es eigentlich.
Ist egal, ja.
Ich fand das gut. Es war ja kein Sponsor drauf. Ich fand das irgendwie schlicht. Ich meine, diese Farben finde ich nicht so schön an sich, grün und rot, generell, ne, rein objektiv. Aber ja, doch, fand das eigentlich ganz cool, das Trikot. Was ich noch cool fand an dieser ganzen Nummer war, hatte ich euch auch ein Bild geschickt, so vorher dieser Marsch schon zum Stadion.
Sensationell.
Diese ja. Bilder von den, was weiß ich, wie viel tausend Leuten auf der Brücke da mit so einer Fahne, die so Ehrenfahne für 60 Jahre Fußballclub Magdeburg trägt, so einer vorne und dahinter laufen alle. Dazu gibt's ab und zu mal so Pyro und dieser Marsch. Und das war, glaube ich, mit so einer Drohne fotografiert. Das sah so geil aus. Und war in einem Foto, hat für mich so gezeigt, so diese Wichtigkeit dieses Clubs einfach. Und da kann ich jetzt ganz gut drauf übergehen. Es lief nämlich ein Film von Kollege Uwe Karte, der ja eigentlich der Meister ist im historische Zusammenhänge und Höhepunkte und so von Ostclubs erzählen. Und der hat es wieder perfekt gemacht und hat einen ganz tollen Abriss gemacht über die ganze Geschichte des Fußballclubs Magdeburg mit inklusive Interviews mit Paulo Seguin über den Titel 1974, den Europacup-Titel gegen Mailand. Sabrina Abramowski kam da zu Wort, die den FCM seit Jahren begleitet. Solche Leute wie Christian Beck. Da wurde über die Insolvenz geredet in den 2000ern, über den DFB-Pokalsieg gegen die Bayern, über große Spiele, übers Stadion, über die Legende Heinz Krügel, der da oft zu Wort kam, der einfach ein Hammertyp ist und ja, das hat einfach nochmal so gezeigt, wie wichtig einfach so dieser Club für die Region ist und ja, was das so für ein Identifikationsanker ist und deswegen ganz große Empfehlung, sich einfach mal diesen Film anzuschauen. Und es war ja sogar dann fast ein perfekter Tag am Samstag. Wäre da nicht die, weiß ich nicht, 94. oder 95. Minute gewesen und ein Wahnsinnsfund von Steven Skripski, der das 3-3 da Volley komplett in Winkel zimmert, wirklich. Jo. Gestört. Wildes Spiel auf jeden Fall gewesen. Ein 3-3 gegen Holstein Kiel. Ich glaube 3 Elfmeter. Eins, zwei andere schöne Türchen dann noch. Haben sie sich leider nicht belohnt, Küppi.
Ja, also wie du sagst, also laut Kicker war es 90 plus 2. 90 plus 2, und okay. Ja. Das tut natürlich extrem weh, vor allem wenn du dir mal anguckst, die Bilanz der letzten 4 Spiele vom 1. FC Magdeburg. 2 davon haben sie gewonnen und die beiden, die sie nicht gewonnen haben, das war gegen Holstein Kiel jetzt am Wochenende und davor bei Fortuna Düsseldorf. Da kassieren sie das Gegentor 90 plus 5. Also gegen 2 direkte Konkurrenten, 90 plus 2, 2 Punkte verloren, in Düsseldorf 90 plus 5, 1 Punkt verloren. Wenn du das geholt hättest und deinen Konkurrenten gleichzeitig noch Punkte weggenommen hättest, dann sähe es richtig gut aus für den 1. FC Magdeburg. Und durch diese 2 Tore ist die Tendenz immer noch sehr gut, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ist das Tabellenbild natürlich, was das angeht, nicht ganz so schön, wie es hätte sein können, wenn du diese 2 Dinger jeweils über die Zeit gebracht hättest. Aber grundsätzlich kann man, glaube ich, mit dem, was der FC Magdeburg im Moment auf den Platz bringt und auch an Ergebnissen einfährt, sehr zufrieden sein und durchaus optimistisch in die Zukunft gucken, weil das sieht dann doch ganz gut aus in Fragen des Klassenerhalts.
Ja, ich bin echt mal gespannt, was die vor allem dann so in der Rückrunde, was die dann auch auf den Platz bringen, weil irgendwie sportlich haben sie es drauf. Wir wollen mal tippen. Nächste Woche spielen sie in Kaiserslautern. Diese Woche unser Spiel zum Tippen. Ich lasse euch gerne den Vortritt. Ich habe ja diese Woche die Tendenz richtig. Deswegen macht ihr erstmal, Leute. Ich guck dann.
Dann mache ich. Von mir gibt es ein 1 zu 2.
Also pro Betze.
Nee, für Magdeburg.
Die spielen ja in Kaiserslautern.
Ja, ich dachte, wir tippen aus Magdeburger Perspektive. Es ist ärgerlich, dann muss ich 3 zu 1 tippen für Magdeburg und ich sage Doppelpack Philipp Herrscher. Hecke macht 2 Buden gegen die Ex, das noch als Tippferl obendrauf. Und weil ich von ihm Trikot hier habe, deswegen würde mich umso mehr freuen.
Ja, komm, dann ich tippe da so ein Unentschieden, ich sage, es wird ein 2-2. Die nehmen da Punkte mit vom Betze und wir schauen, wie es weiterläuft bei denen. Sie schieben sich auf jeden Fall vom letzten Platz auf den Relegationsplatz und auf dem letzten Platz jetzt Dynamo Dresden. Und dann stelle ich mal ganz kurz die Frage, gegen wen will man eigentlich Punkte holen, wenn nicht zu Hause gegen Braunschweig, Paddy? Wie haben Sie sich das denn überlegt?
Ja, also haben verloren 2-3 am Wochenende, am Freitagabend, Flutlichtspiel, krasse Choreo, muss ich sagen, auf Braunschweiger Seite, hat mir sehr gut gefallen, war natürlich feurig, bengalisch, Freitagabend bietet sich dafür an. Ja, wir müssen über das Spiel in meiner Wahrnehmung gar nicht so viel sprechen, weil wir wiederholen uns, das waren jetzt Gegentornummer 30, 31, 32, glaube ich, oder so, jedenfalls weit über 30, oder über 30 sind wir inzwischen schon, das war das genau, 8. Richtig, Gegentor, 32. Ja. Das 8. Gegentor in den ersten 15 Minuten. Und das ist was, was ich nicht nachvollziehen kann. Am allerwenigsten, dass wir über die Defensive schon gesprochen haben, das ist alles nichts Neues in Dresden. Man kann sich gerne, und das beantwortet dann alle Fragen spielerisch, die Zusammenfassung reinziehen, ist ja inzwischen auch online, bei Sport im Osten oder auch bei der ARD, YouTube, whatever, von dieser Partie und schaut sich dieses Tor an, was dann Conte machen darf gegen 6-7 Drölfzig Verteidiger in Schwarz-Gelb, die das nicht verteidigt bekommen. Und wieder, ich glaube, nach 7 oder 8 Minuten dann der Einschlag. Und das ist das, was mir so ein bisschen Sorgen bereitet, weil es ist vollkommen richtig, Gregor, was du sagst. Es war die ganze Woche klar, dass, weil Braunschweig seit 3 Jahren im Abstiegskampf ist, Braunschweig musst du. Du musst Braunschweig. Das von allen Spielen, die du musst, irgendwann, und das Müssen wird stärker, musst du Braunschweig aber mal sowas von extrem. Das war kein 6, es war ein 9-Punkte-Spiel. So, und das kriege ich nicht nachvollzogen, wie du so reinstarten kannst in so eine Partie, wo du weißt, dass es so dermaßen wichtig ist. Verstehe ich nicht. Weil, dass du es dann kannst, wenn du in Brechstange kommst aus der Halbzeit, hast du ja gezeigt zwischenzeitlich. Aber das wieder so zu verpennen am Anfang, ich weiß es nicht. Also Kutschka hat es ja auch gesagt, schlechteste erste Hälfte, seit es draußen Farben gibt und nicht mehr schwarz-weiß ist.
Da waren sich auch alle einig, ne? Und das macht es dann wirklich, und da bin ich völlig bei dir, Paddy, unerklärlich, in so einem Spiel so etwas abzuliefern. Und ich glaube, diese Ratlosigkeit, die war auch allerorts spürbar in Dresden, weil keiner wusste, was haben wir da gerade gemacht? Wie ist sowas zu erklären? Also das war ja Wahnsinn, wie einfach Braunschweig da diese Tore machen durfte. und dass eine Mannschaft dann zeigt, wir können es eigentlich, wir wissen eigentlich, worum es geht. Und trotzdem erlauben sie sich so eine erste Halbzeit gegen einen direkten Konkurrenten. Das macht schon wirklich Sorge, weil, korrigiert mich, wenn ihr es anders wahrnehmt, es ist auch keine Entwicklung zu erkennen. Mhm. Also all das, was du angesprochen hast, die frühen Gegentore, die phasenweise desolate Abwehrarbeit, das sind alles Themen, die haben wir seit dem ersten Spieltag, war nicht sogar erster Spieltag, Greuther führt, bin ich ganz sicher, wo noch 14 Sekunden das Tor fällt.
Ja, ja, ja.
Also es ist seit Monaten das Gleiche und es ist keine Besserung zu erkennen und das macht dann schon Sorge.
Was mich langsam sauer gemacht hat, oder Gregor, dann gerne du, das erste Mal, dass ich gemerkt habe, dass ich mir so Post-Match-Interviews reinziehe von Thomas Stamm und merke so, dass es so brodelt in mir im Sinne von, nee, das habe ich jetzt schon einmal zu oft gehört, Entschuldigung. Mhm. Also ich will dieses, und ja, er spricht mit der Presse und Thomas Stamm spricht nicht gern mit der Presse und das ist dem alles, glaube ich, wirklich zuwider, diese ganze Interview-Sachen. Also wirklich, du kannst dem 3 Stangen Dynamit an die Hand binden bei einer Pressekonferenz und schläfst trotzdem ein. Es ist alles in Ordnung und er muss es auch nicht mögen und er muss uns, das ist alles okay. Aber das war ein bisschen ein zu ein, also da, ich wollte nach so einer ersten Hälfte dann nicht wieder irgendwas hinten raus hören von, auch wenn er es am Anfang ehrlich analysiert, aber dann hinten raus wieder irgendwas von Optimismus und wir müssen gucken und nächstes Mal noch 3 Punkte holen, nächstes Mal. Nee, es war hundsbeschissen. Und das ist dann auch langsam den Fans ein bisschen zuwider, wenn man so mal ein bisschen durch die sozialen Kanäle auch sich so durcharbeitet, durch Posts und so in den Kommentaren. Es ist langsam mal genug mit, und jetzt nochmal alles zusammenraufen und rein ins nächste Wochenende. Ich würde mir mal wünschen, dass mal auch einer mal wirklich sagt, nee, es ist halt einfach total beschissen und richtig scheiße und mal auch mit dem Wortlaut, auch mal mit der Emotion dahinter und nicht mit so einer schweizerischen Kühle und Ruhe. Wie gesagt, ich habe menschlich überhaupt null gegen Thomas Stamm und ich komme in vielen Punkten, glaube ich, menschlich sogar, finde ich ihn total angenehm und sympathisch, aber mal so ein bisschen explodieren, auch mal an einer Stelle, wo es gerechtfertigt wäre, würde ich mir ein bisschen wünschen.
Vielleicht, Paddy, schenken wir der ganzen Dynamo-Mannschaft eine Kabinenansprache von dir zu Weihnachten für das letzte ja, Zweitligaspiel nächste Woche. Wir schließen mal das Thema Dynamo ab und gehen noch kurz in die Regionalliga, denn auch hier hat es ein bisschen trainermäßig geknallt. Erstmal muss man sagen, das Trendergebnis des Wochenendes in der Regionalliga war 2-3. Es gab insgesamt 1, 2, 3, 4, viermal das Ergebnis 2-3. Also 4-3-2 Auswärtssiege mit teilweise wirklich verrückten Spielverläufen.
Also jedes zweite, ne? Es waren ja nur 8 Spiele. Jedes zweite Spiel ist 2-3 ausgegangen. Völlig gaga.
Ja, Jena drehten 2-0 Rückstand bei Hertha 2. Dazu kommt ja auch noch, dass Chemnitz ja zum Beispiel auch 0-3 zurückgelegen hat und dann auch noch 3-3 gespielt hat. Also ergebnismäßig war da einiges los. Aber ich möchte ganz kurz noch davor über eine Trainersache sprechen. Und zwar in Leutsch bei Chemie Leipzig musste Adrian Alipur gehen. Und zwar relativ überraschend auch einen Tag vor diesem Zehlendorf-Spiel, was dann auch schon wieder verschoben wurde, zum 18. Mal jetzt gefühlt. Und das hat, glaube ich, niemand so richtig kommen sehen, ehrlich gesagt. War doch so ein bisschen überraschend. Jetzt hat Sobotka übernommen, interimsmäßig. Chemie hat am Wochenende aber schon wieder verloren. Auch nach einer desolaten ersten Hälfte, der Trainer hat es ganz knackig zusammengefasst mit, es war eine Vollkatastrophe. Dann hat gestern Abend auch noch Uwe Thomas, sportlicher Leiter, sein Amt niedergelegt. Und Küppi, wir haben vor der Aufzeichnung schon mal ganz kurz drüber gesprochen und uns daran erinnert, genau ein Jahr von jetzt zurück war die Situation schon mal ähnlich. Und ehrlich gesagt, sehen wir es jetzt sogar fast schwärzer.
Ja, auf jeden Fall. Also als ich das von Adrian Alipur gehört habe, musste ich wirklich sofort ein Jahr zurückdenken, als auch ein Spiel verschoben wurde, ich glaube gegen Meuselwitz. Und in dem Moment, wo feststand, das Spiel wird verschoben, haben sich alle gedacht, oh, dann war es das wohl für Jagatic damals. Weil alle gesagt haben, wenn er Meuselwitz besiegt, dann schafft das vielleicht über die Winterpause und kriegt nochmal die Chance. Und als klar war, dass das Spiel nicht stattfindet, war das Thema dann durch und jetzt haben wir wieder eine ähnliche Situation, Spiel verschoben, Trainer entlassen, dazu diese Geschichte mit Uwe Thomas, Urchemiker, wenn der sein Amt niederlegt, dann weißt du, dass da hinter den Kulissen so richtig der Baum brennt. Ich erinnere mich an sein Interview von vor ein, zwei Monaten, wo er schon richtig auf den Putz gehauen hat rund um die Entlassung bzw. Freistellung von David Bergner. Also da geht's richtig zur Sache bei Chemie. Es ist 0,0 Entwicklung erkennbar. Ganz im Gegenteil. Dieser Verein macht im Moment einen Rückschritt nach dem anderen und muss sich jetzt wirklich in dieser Winterpause, glaube ich, neu erfinden, weil alle Strukturen, auf die du dich jahrelang verlassen konntest, kaum ein Verein stand so sehr für Konstanz wie Chemie. Alles liegt am Boden und das muss alles neu aufgebaut werden, jetzt in kürzester Zeit und unter Hochdruck, weil die tabellarische Situation, brauche ich euch nicht erzählen, die ist dramatisch. Chemie ist drittletzter mit nur einem Punkt Vorsprung vor Eilenburg und also die Abstiegsgefahr, die ist aber mal sowas von real, weil einer geht definitiv runter, Aue könnte runterkommen, dann hast du schon den zweiten Absteiger. Wenn dann der Nordostmeister wieder in der Relegation scheitert, hast du sogar drei Absteiger. Also Chemie muss richtig aufpassen dieses Jahr.
Chemie muss richtig aufpassen und was so ein bisschen noch dazu kommt zu dieser ganzen Trainergeschichte, ne? Also beide letzten Trainer, also sowohl Alipur als auch der davor, ne, über den wir gerade geredet haben, vor einem Jahr, Jagatic, haben Vertrag bis 2027. Das heißt, die hast du beide noch auf der Payroll. Da muss auf jeden Fall richtig was passieren. Chemie, wie gesagt, noch ein Spiel steht ja noch aus, ein Nachholspiel, aber genau, da muss man sich jetzt mal sortieren in der Winterpause und wir sprechen noch über eine Trainersache in der Regionalliga Nordost, denn Lok hat wieder souverän gewonnen, aber
ja, Lok, souverän,
ja, nee, du hast
in Anführungsstrichen,
fandst du nicht souverän?
Nee, da hat schon viel auf ein 2-2 hingedeutet dann, nachdem Alt-Glienicke zum zweiten Mal ausgeglichen hatte.
Okay.
Jonas Niedfeld, müssen wir ganz kurz drüber sprechen.
Was ist mit dem eigentlich? Was wurde dem denn in Kaffee getan?
Ey, ist ja unfassbar, was der da gerade abliefert. Bester Torschütze der Regionalliga Nordost, hat jetzt 15 Tore gemacht und er war in der Saison 2015-16 Regionalliga-Torschützenkönig mit 15 Toren. Damals hat er den FSV Zwickau zum Aufstieg geschossen. Und jetzt hat er exakt diese Bilanz von damals schon vor Weihnachten erreicht. Also das ist wirklich krass, vor allem wenn du dir überlegst, wie oft er in den letzten Jahren die Position gewechselt hat. Dann war der mal im defensiven Mittelfeld, dann im offensiven Mittelfeld, dann war der ganz lange Innenverteidiger. Und jetzt darf er wieder vorne ran und zeigt allen, jo, guck mal hier, ich kann's
jetzt
doch.
Jetzt mal so in Raum gesprochen, wäre das nicht jemand von Halleschen FC?
Da fliegen erstmal die Giftpfeile.
Entschuldigung.
Da fliegt die Spitze. Ja, ist krass. Also da kannst du mal.
Aber ey, so, es ist schon, boah.
Da kannst du mal fest von ausgehen, dass die sich gerade denken.
Aber gut, ja, das ist jetzt aus meiner Position natürlich, es ist natürlich jetzt so einfach, Spitzen zu machen, ne? Das ist schon klar. Wenn das scheitert, sagen alle, hier haben wir es ja gesagt. Aber so, if you talk the talk, you got to walk, bitches. Hey, you
know. Den hast du diese Woche auch gepachtet, diese Woche.
Den habe ich diese Woche leider viel zu oft irgendwelche Mikrofone geprügelt, ja. Ist wirklich so.
Okay, dann hat Lok vielleicht nicht ganz souverän gewonnen, aber stehen zumindest souverän an der Tabellenspitze. Übrigens, ich habe mir diese Zusammenfassung angeguckt von dem Spiel. Wie hat man denn da überhaupt was gesehen? Das war ja komplett nebelig. Also
das Spiel stand tatsächlich auch, was ich von vor Ort gehört habe, bis Stunde, halbe Stunde vor Anpfiff oder so auf der Kippe. Das war ja in Fürstenwalde, weil Alt-Glienicke tingelt ja so durch die Stadien und hat keine richtige Heimat. Und es muss
wie so ein Student, der immer nur so zur Zwischenmiete ist.
Ja, wirklich, immer nur WG-Leben. Und weiter geht's. Es muss unfassbar neblig gewesen sein und war es dann ja auch immer noch während des Spiels, aber zumindest so, dass du von einem Tor zum anderen gucken konntest. Das ist ja die Grundvoraussetzung dafür, dass ein Spiel angepfiffen wird. Und dann steht es halt 2-2 und Adetula wird eingewechselt und Tesel von Alt-Glienicke kriegt so einen langen Ball von Naumann, nicht vernünftig geklärt, köpft den irgendwie so halb in die Luft vors eigene Tor, Torhüter schon draußen und Adetula schiebt den dann ins mehr oder weniger leere Tor und die gewinnen am Ende das Ding 3-2. Und du wolltest natürlich abzielen auf das, was rund um dieses Spiel Jochen Seitz gesagt hat, ne?
Genau, so ist es. Ja. Er hat sich ja ein bisschen zu seiner Zukunft geäußert oder hat dazu was gesagt, aber war nicht so ganz klar bezüglich eines Verbleibs in Leipzig.
Nee, ist ja in gewisser Weise auch nachvollziehbar. Also der hat zum einen natürlich gesagt, er will in die dritte Liga. Und auf die Nachfrage, ob er dann in jedem Fall bei Lok verlängern möchte, weil sein Vertrag im Sommer ausläuft, hat er gesagt, ich fühle mich grundsätzlich sehr wohl in Leipzig. Das nehme ich ihm auch zu 100% ab. Aber ich muss schon gucken, was für mich das Beste ist, weil Familie noch zu Hause und weit zu fahren, kann ich täglich pendeln und so. Da muss ich gucken, wie es weitergeht. Also ich sag mal so, einen dritten Anlauf mit Lok Leipzig in der Regionalliga Nordost werden wir nicht erleben. Da können wir uns, glaube ich, nach den Aussagen vom Wochenende ziemlich sicher sein. Wenn Lok tatsächlich aufsteigen sollte, kann ich mir gut vorstellen, dass Jochen Seitz sagt, das, was wir hier gemeinsam aufgebaut haben, das führen wir jetzt auch im Profifußball fort. Aber das ist dann tatsächlich Zukunftsmusik.
Aber das ist ja auch eine Timingfrage, ne? Also du spielst wieder Aufstiegsspiele, die sind halt dann Ende Mai, Juni. Das ist halt dann, also das ist ja auch zu gamblen extrem gefährlich, weil dann musst du ja auch sicher sein, wenn du nicht aufsteigen solltest als Lok Leipzig. Du musst ja parallel eigentlich schon Gespräche führen, weil ja auch jeder andere Drittligist, der schon weiß, dass er Drittligist ist, will am 1.6. den Trainer klar haben, damit du am 1.7. da parallel zur WM reinstarten kannst. Also in die Vorbereitung und Co. spätestens.
Na klar.
Also das ist gar nicht mal so easy von außen gesehen.
Überhaupt nicht. Also das ist eins der großen Probleme in dieser unsäglichen Relegation, ja, dass du halt nicht nur die Gefahr hast, nicht aufzusteigen, sondern dass du selbst dann, wenn du aufsteigst, einen riesigen Wettbewerbsnachteil gegenüber allen anderen hast, weil du viel, viel später Planungssicherheit hast. Und gerade in dieser Frage, sehe ich ganz genau wie du, ist es für Lok dann doppelt schwierig.
Ja, Freunde, richtig viel los im Fußball Osten. Es war fantastisch, mal wieder mit euch darüber zu quatschen und das so schön fundiert auseinanderzunehmen und dabei sogar noch zu lachen. Mensch, es ist doch einfach toll. uns gibt's nächste Woche noch einmal, bevor auch wir hier, also zumindest Küppi und ich, machen dann hier mal kurz Pause. Paddy arbeitet ja durch.
Paddy legt erst richtig los.
Ich fange dann mal an, dann habe ich ein bisschen mehr Zeit, wenn ich nicht mehr da bin.
ja, vielen Dank euch beiden. Hört uns gerne weiter, schreibt uns bitte weiter eure Geschichten von den Dorfplätzen oder auch generell von den Freischwingern oder was auch immer ihr seht. habt eine schöne Woche und ich möchte mit dem Satz schließen, mit dem auch der Film von Uwe Kate zu 60 Jahre Magdeburg geschlossen hat, und zwar mit einem Zitat von Paul Seguin, der gesagt hat, der Fußballclub hat mir alles gegeben. Und da musste ich, also da habe ich ja fast eine Träne verdrückt. Also nochmal Empfehlung für diesen Film. Schön mit euch zu schnacken, Jungs. Habt eine gute Woche und liebe Grüße an alle.
Reinhauen.
Tüdelü.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten. Immer montags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.